Deutschlandfunk Doku.
Guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren. Schön, dass Sie alle da sind zu unserer Hauptschule der ausgewählten Werte und nachher im Anschluss Small and Beautiful.
Berlin-Charlottenburg. Ein heller Saal in der Fasanenstraße 27. Die große Auktion ausgewählter Werke des Auktionshauses Griesebach beginnt.
Vorne links ein Selbstbildnis von Max Liebermanns. Und ich kann mit 250.000 beliefern, 250, 280, 300.000.
Das Auktionshaus Griesebach ist eine der ersten Adressen für klassische Moderne in Deutschland.
Ersten, zweiten und jemand, der hat 20.000 zum dritten für die 3, 1, 7, 8.
Die Losnummer 44, das große Gemälde von Ernst Wilhelm Nahe, hier nur eine kleine Abbildung, hängt drüben im Eingang. Und hier kann ich mit 600.000 Euro beginnen, 600.000 sind hier. 600.000, 620.000, 650.000.
Max Liebermann, Karl Schmidt-Rottluff, Paul Klee, Serge Poljakow, Pablo Picasso, alles dabei.
750.000 sind da jetzt, 750.000.
1.200.000 sind da.
1.200.000 zum ersten, zweiten und 1.200.000 jemand mehr zum.
Das große Los. Die Jagd der Auktionshäuser nach kostbarer Ware. Ein Feature von Jenny Hoch.
Man muss ein abstraktes Verhältnis zu Geld haben.
Florian Illies. Die meisten kennen ihn als Bestsellerautor von Büchern wie Generation Golf oder 1913. Seit 2011 ist er außerdem geschäftsführender Gesellschafter des Auktionshauses Griesebach.
Wenn viel Geld für ein Kunstwerk ausgegeben wird, habe ich eigentlich immer gute Gefühle dabei. Ich finde, man kann viel Geld für sehr viel unvernünftigere Dinge ausgeben.
Die 45, Ernst Wilhelm Nahe, Bernstein, 1960, kann ich mit 120 beginnen. 120, 130, 140.
450.312.500 Dollar. Exakt so viel kostete das teuerste Bild der Welt. Leonardo da Vincis Gemälde Salvator Mundi wurde 2017 vom Auktionshaus Christie's in New York versteigert.
Ich habe höchste Hochachtung vor dem Experten bei Christie's, der es geschafft hat, diesen Leonardo für 450 Millionen zu verkaufen. Da habe ich maximalen professionellen Respekt. Wie es gelingt, durch verschiedene Mechanismen, dass dieses Bild so zu einem Objekt der Begierde geworden ist.
Der bisherige Weltrekord, Picassos Die Frauen von Algier, wurde damit mehr als verdoppelt. Nicht wenige finden komplett verrückte Preise, die jeden Bezug zur Realität verloren haben.
Ich finde es toll, dass es Menschen bereit sind, für einen Quadratmeter Kunst so unglaubliche Summen zu bezahlen. Ich finde das auch wirklich kein Problem, wenn ein Fußballer, von dem man weiß, er wird noch 4, 5 Jahre Spitzenleistungen bringen, wenn der jetzt inzwischen 200 Millionen kostet, dann darf schon ein Leonardo, der 500 Jahre alt ist und der vielleicht noch 300 Jahre lang den Menschen sehr viel Freude bringen wird, dann darf der schon das Doppelte kosten.
180.000, danke an den Bieter.
Bei Griesebach werden nicht ganz so hohe Preise erzielt.
Danke sehr.
Das teuerste Gemälde kam für 3,4 Millionen Euro unter den Hammer. Das war ein Beckmann. Die günstigsten Lose der letzten Saison gingen für um die 250 Euro weg.
Wir als Auktionshaus legen genauso viel Energie in ein Blatt für 300 Euro wie für ein Gemälde für 300.000 Euro. Wir schauen es an, wir schauen die Vorbesitzer an, die sogenannte Provenienz. Von wem kommt es? Gibt es irgendwelche Schwierigkeiten in der Provenienz? Wie ist der Papierzustand? Welchem Experten kann man es nochmal zeigen? Wie beschreibt man es im Katalog? In der internen Bearbeitung herrscht eine große Gleichberechtigung. Da spielt der Wert erstmal keine Rolle.
Die 47, Serge Poljakow.
Kunstauktionshäuser sind Wirtschaftsunternehmen, die ihr Geld mit dem Verkauf von Kunst verdienen. So viel ist klar. Was nicht klar ist, wie sieht es hinter den sorgsam gepflegten Kulissen aus? Wo stammen die vielen Bilder und Objekte eigentlich her, die im Frühjahr und im Herbst unter den Hammer kommen?
90.000 zum ersten, zweiten und 200.000.
In der Presse wird immer nur über die Spitzenverkäufe berichtet, aber sonst weiß man eigentlich so gut wie gar nichts.
Wir freuen uns sehr über Ihr Interesse an uns,
schreibt Florian Elis im November 2017.
Doch merken wir die ganze Zeit, dass Ihr Wunsch bei uns immer wieder an ein Grundproblem stößt. Unsere wichtigste Geschäftsgrundlage ist die Diskretion.
Und er teilt der Anfrage, einen Blick hinter die Kulissen seines Hauses werfen zu dürfen, zunächst eine Absage.
Was bei uns besprochen wird in der Einschätzung eines Bildes, ist natürlich auch nicht so für andere Ohren bestimmt. Das ist sicher auch der Grund, warum es noch nirgendwo eine Geschichte aus dem Innenleben von Sotheby's oder Christie's gab. Mit freundlichen Grüßen, Florian Elis.
Immerhin, die Vorbesichtigungen sind öffentlich zugänglich, auch für die Presse. Für 5 Tage ist die Villa dann ausnahmsweise für alle geöffnet. Die Villa. So nennen die Mitarbeiter den Sitz des Auktionshauses in der Fasanenstraße 25. Die schmale, vierstöckige Stadtvilla wurde von 1891 bis 1892 von dem Architekten Hans Griesebach erbaut. In einer Art Mittelalterstil mit Türmchen und Bleiglasfenstern. Der Architekt nutzte es zunächst selbst als Wohn- und Atelierhaus.
Wir sind jetzt gerade bei den Beginn der aufregendsten Tage im Jahr. Das sind die Vorbesichtigungen vor der Auktion. Und da verwandelt sich das ganze Auktionshaus in ein Museum für ganz kurze Zeit.
Wir sind im 4. Stock der Villa, ein hoher Raum. Die Wände sind grau gestrichen. Ein Schreibtisch von USM Haller, ein Besprechungstisch aus Marmor, eine Chaise Longue. An den Wänden halbhohe Regale mit Kunstbänden.
Mein eigenes Büro wird plötzlich ein öffentlicher Ort. Das ist immer eine etwas irritierende Erfahrung, ist man vom Schreibtisch her nicht mehr auf eine leere Wand oder auf ein einzelnes Bild blickt, sondern auf plötzlich 120 Bilder, die in diesem Büro hängen, in vielen Lagen übereinander. Und vor allem, dass 120 Menschen vor einem stehen oder im Büro stehen und die Bilder anschauen.
Florian Elis hat das Angebot des Hauses, das 1986 gegründet wurde, um Malerei des 19. Jahrhunderts erweitert. Entsprechend sind die Wände gepflastert mit Landschaften, Wolken, Wellen.
Es gibt natürlich ganz viel anderes im 19. Jahrhundert. Es gibt viele Mönche, die Bier trinken, und es gibt viele Kühe und es gibt viele Ziegen und es gibt viel Historienmalerei. Das ist aber, wie Gottfried Benn sagen würde, für den Kulturkreis durchgearbeitet. Wir kümmern uns mal um das andere, das Spontane, das direkt vor der Natur entstanden ist. Und das liebe ich einfach. Schauen Sie sich das an.
An der Wand lehnt ein Landschaftsgemälde des Malers Johann Wilhelm Schirmer.
Schauen Sie sich dieses Bild an, das ist von 1833, das ist fast 200 Jahre alt. Das ist eine irrsinnige Lichtmalerei von einer Modernität, die umwerfend ist. Da sieht man natürlich die handwerkliche Brillanz, aber man sieht vor allem diese Modernität, die kann in sehr vielen liegen, die kann in der Radikalität des Bildausschnitts liegen. Die kann auch darin liegen, wie ähnlich es unserem Weltempfinden ist. Ich würde es nicht anders wahrnehmen können heute. Das Naturerlebnis ist genau das gleiche. Also das liebe ich immer, diesen Sprung zwischen Vergangenheit und Gegenwart.
Spielverderber sind die dicken Goldrahmen, die so gut wie jedes Bild aus dieser Zeit alt aussehen lassen.
Ganz, ganz wichtiger Punkt, der immer entscheidend ist, wenn ein Bild kommt, dass man es aus seinem Rahmen entfernt, weil die Rahmen sie oft einsperren, weil die Rahmen so einen Zeitgeschmack drumlegen.
Florian Elis nimmt das Schirmer-Gemälde in beide Hände. Es zeigt eine sommerliche Rheinlandschaft.
Hört man manchmal etwas, dann wirken sie anders. Ich zeige es Ihnen, und es ist natürlich eine große Herausforderung, das im Radio zu zeigen, aber ich stelle mich dieser Herausforderung. Wir schauen einfach mal.
Er macht sich mit einer Zange an dem Bild zu schaffen.
Gleich dieses Geräusch hören, wenn ein Bild aufatmet, weil es aus seinem Rahmen befreit wurde. Und dann spürt man manchmal, wie die Bilder, wenn sie ausgerahmt sind, ausatmen und sagen, oh, danke.
Ich bin schon aufgeregt. Ich war ja noch nie auf einer Auktion. Ich kann ja doch nichts mehr beeinflussen und hoffe natürlich, dass das Bild was wir zur Versteigerung geben, begehrt ist und dass die Leute das haben wollen und dass sie sich hochsteigern.
Renate Henning hat ein Bild des bekannten Malers Adolf Menzel eingeliefert. Es heißt Der Austernesser und wurde 1871 gemalt. Sie hat kein Problem damit, über den geplanten Verkauf zu sprechen. Sie holt ein altes Foto aus ihrer Handtasche.
Hier, das ist die Wohnung meiner Großeltern in der Duisburger Straße.
Ein großbürgerliches Speisezimmer in Berlin-Wilmersdorf. Schwere, dunkle Möbel. Vier Personen sitzen ernst an einem langen Tisch.
Und hier ist mein Großvater, mein Großvati, und der ist Besitzer von diesem Bild. Das ist die Hochzeit meiner Eltern. Das ist 41. Im Januar 41, da haben meine Eltern geheiratet. Natürlich auch, weil sie sich gern hatten, aber auch, weil mein Vater dann nach Russland in den Krieg gezogen ist. Und damals war es so, dass die Männer dann gerne heiraten wollten, bevor sie in den Krieg ziehen. Und deshalb haben sie in Berlin geheiratet, in der Wohnung meiner Großeltern. Das ist die Tafel. Und da ist eben das Menzelbild zu sehen, ganz im Hintergrund.
Bei dieser Arbeit gab es überhaupt gar keine Zweifel. Die Provenienz ist wunderbar. Es ist seit vielen Generationen im Familienbesitz. Es ist alles belegt und bestätigt. Und die Freude, das Original, nachdem es so lange nicht zu sehen war, wieder zu Gesicht zu bekommen, war nicht nur bei uns, sondern auch bei den entsprechenden Experten riesengroß.
Anna Arends ist bei Griesebach Expertin für das 19. Jahrhundert.
Da kann ich auch nur rätseln, dass es als meine Großmutter dann ihre Wohnung in den 70er Jahren aufgelöst hat, dass dann die Bilder verteilt wurden, das Erbe zwischen den Geschwistern, und dass dann das Menzelbild meine Mutter gekriegt hat. Und seitdem hing es wohl in unserem Haus, wo ich aufgewachsen bin, in Berlin-Zehlendorf. Das habe ich aber ehrlich gesagt nie so richtig wahrgenommen. Ich wusste nicht, dass der wertvoll ist.
Im Katalog steht unter der Losnummer 208 Der Austernesser, 1879. Tuschpinsel und Feder in Schwarz und Grau, mit Deckweiß gehüllt, auf Papier, 26,6 x 24 cm, 40.000 bis 60.000 Euro.
Das ist eine ganz besondere Gouache. Und wir sehen einen in einem Rokoko-Kostüm des 17. und 18. Jahrhunderts, einen gekleideten Mann, der in einer Gaststube sitzt und sich zurücklehnt, um mit dem Wirten zu sprechen, ob er noch ein Glas Wein oder noch etwas weiteres zu essen bekommen kann. Und auf dem Tisch in Richtung Betrachter, also so, dass sie einem wirklich entgegenpurzeln sozusagen, ist ein großer Berg von leer gegessenen Austern.
Es hing dann bis zum Tode meiner Eltern da und dann haben wir es bekommen. Und dann stand es bei uns in unserem Haus. Und dann, ja, was machen wir damit? Es hat uns eigentlich so von dem Ambiente, von dem Motiv der Austernesser nicht gefallen. Dann haben wir den Tipp bekommen, wir sollten es doch mal schätzen lassen. Und sind dann in das Kupferstichkabinett gegangen und die waren ganz aufgeregt.
Menzel ist der Beobachter. Er beobachtet, wie Menschen im Umgang miteinander sind, wie sie im alltäglichen oder in besonderen Situationen reagieren und miteinander umgehen. Also ich denke manchmal, wenn ich mir Menzel anschaue, ob ich eigentlich mit zuen Augen durch die Welt gehe, weil mit so offenen Augen, wie Menzel geschaut hat, das macht einfach unfassbar viel Spaß, weil wir viel von unseren eigenen Sehgewohnheiten wieder entdecken.
Auktionen sind eine archaische Form des Handels. Der Begriff leitet sich von dem lateinischen Wort augere, vermehren, vergrößern, ab. Die alten Römer liebten Auktionen. Sie versteigerten 193 nach Christus sogar das gesamte Römische Reich. Die ersten auf Kunst spezialisierten Auktionshäuser der Welt wurden 1744 und 1766 in London gegründet, Sotheby's und Christie's. Heute müssen Auktionshäuser den Spagat zwischen Tradition und Moderne meistern. Griesebach bringt ein eigenes Magazin heraus. Es hat eine Facebook-Seite und einen eigenen Hashtag. Selbstmarketing ist alles. Vielleicht hat sich Florian Illis auch deshalb am Ende doch bereit erklärt, mit der Tradition zu brechen und durch sein Haus zu führen. außerhalb der offiziellen Besuchertage und Auktionen, an einem ganz normalen Arbeitstag.
Das Haus ist 125 Jahre alt, manchmal merkt man es, manchmal merkt man es nicht.
Eine hohe Eingangshalle, ein prächtiger Kamin mit Delfter Kacheln. Eine mit aufwendigen Schnitzereien verzierte dunkle Holztreppe schlängelt sich nach oben, wo sie sich zu einer Empore weitet.
Es hat ja noch so eine herrlich altmodische Atmosphäre. Und da sehen Sie aber, was da hängt. Da hängt Kate Moss, also da hängt dann auch gleich eine Schöne der Gegenwart mit Fotografien von Wolfgang Tillmanns. Hier hängt ein Baselitz und hier hängen neue Bilder aus dem Berlin der 80er Jahre.
Werke, die bereits für die nächste Versteigerung akquiriert wurden.
Dieses alte Haus gibt dem Ganzen so eine wunderbare Fassung, weil es uns natürlich auch schon darum geht, Geschmack, Tradition, diese Dinge zu verkörpern. Und das Herausfordernde ist immer, diese Dinge auch in der Gegenwart zu finden, in der verwirrenden Gegenwart, wo tausende von Bildern und Dingen auf einen einstürmen und wo so viel geschieht.
Florian Illis hat Geschmack sogar studiert, genauer Geschmacksgeschichte, im Rahmen seines Kunstgeschichtestudiums in Oxford. Geschmack könnte so etwas wie sein Lebensthema sein. Er hat viel darüber geschrieben. Auch sein erster Bestseller Generation Golf, erschienen im Jahr 2000, handelt in weiten Teilen von Geschmacksfragen.
Ich habe auch viele Jahre mit Postern gelebt und Reproduktionen und das ist einfach ein Weg. Ich finde das gar nicht schlimm.
Gemessen an der schieren Anzahl der verkauften Leinwände ist der größte Kunsthändler der Welt IKEA.
Das, was IKEA und was viele Menschen für Kunst halten, ist auch in Ordnung. Ich habe da gar kein Problem mit. Wer da jetzt keine Sehnsucht danach hat, der braucht es nicht. Also ich bin weit davon entfernt, an diesem Punkt zu glauben, man braucht ein Kunstwerk, um ein gutes Leben, ein glückliches Leben zu führen. Aber ich glaube, wenn man dann einmal davon gepackt ist, kommt man nicht mehr zurück. Wer einmal mit dem echten Original zu tun hat und weiß, er kann für denselben Preis, für den er bei IKEA eine Reproduktion kauft, eine Original-Ölstudie des 19. Jahrhunderts kaufen, die nur er hat, die es einmal gibt und die ihn dann vielleicht noch mehr berührt, dann ist es für mich was ganz anderes.
Die meisten Menschen wählen ihre Bilder danach aus, ob sie zur Couch passen.
Ich finde das gar nicht schlimm. In jedem Museum gibt es eine Beziehung zwischen Mobiliar und der Wand. Also ich glaube, da stecken wahnsinnig viele Klischees drin und auch wahnsinnig viel Besserwisserei, ja, was man nicht darf und was man tun sollte. Und ich habe Bilder gesehen in den schlimmsten Interieurs, die traumhaftesten Bilder und in den traumhaftesten Interieurs, die schlimmsten Bilder. Es hat nichts miteinander zu tun. Erstmal, zugleich ist es natürlich wunderbar, wenn es irgendwie so ein Schwingen zwischen Möbeln und Bildern gibt.
Gucken Sie mal, wie schön. Jetzt sind Sie hier beim ganz aufregenden Moment.
Weil wir hier gerade einen Film drehen über unser aufregendstes Bild dieser Frühjahrsauktion. Ein ganz atemberaubendes Bild.
An der Wand hängt ein Frauenporträt. Es ist die Ägypterin von Max Beckmann.
1942 entstanden im Exil in Amsterdam. Ganz mysteriöse, geheimnisvolle Lichtstimmung. Und Beckmann hat gesagt, sie ist ihm im Traum erschienen. Und wir versuchen da gerade eine Filmsequenz hinzubekommen, die das überträgt. Das ist ganz wichtig, dass man mit so einem Film geht, man in die sozialen Netzwerke, der wird dann geteilt und das gehört einfach dazu. Wir fahren jetzt hoch in den Bereich, der gesichert ist, weil eben einfach hier im Haus Kunstwerke von sehr, sehr, sehr vielen Millionen liegen und mit denen wird gearbeitet.
Die dritte Etage ist die sogenannte Arbeitsetage, ein großer Raum mit zwei großen Tischen. Hier werden alle Bilder untersucht.
Das eine ist hier die beschnittenen Kanten.
Sind die alle bestimmt?
Ich gehe davon aus, weil die einfach so eckig sind. Die sind mir zu glatt und zu eckig. Auch wenn das hier uneben ist. Also
kann auch so ein bisschen gerissen werden.
Ja, genau. Das ist so alles sind natürlich Vermutungen. Ja? Wir reden ja irgendwie über Dinge, die wir nicht wirklich wissen.
Die Restauratorin Stefanie Schulze-Buschhoff ist gekommen, um einige Papierarbeiten zu begutachten. Zusammen mit Laura von Bismarck, die sich um den Katalog kümmert, und Markus Krause, dem Experten für klassische Moderne, beugen sie sich über eine Radierung von Paul Klee von 1904.
Die Oberfläche, die ist, finde ich, wieder sehr flauschig. Ich bin ziemlich sicher, es kommt vom Karton. Es ist abgelöst worden, es ist gewässert worden, es ist möglicherweise gebleicht worden, es ist beschnitten worden. Und das ist das eine. Und dann kommt der zweite Schadensfall. Das ist diese Kante hier oben.
Genau, das ist unser Hauptproblem eigentlich.
Genau, mit dem Bruch im Papier. Das ist ein kurzfaseriges Papier, was dann einfach bei maximaler Belastung bricht und nicht nur eingedrückt wird.
Aber es ist kein Riss. Das wollten wir jetzt nochmal angucken.
Das ist quasi ein Bruch der obersten Schicht. Das ist wirklich nur Schicht,
oder? Genau, durch den Eindruck ist es an dieser Stelle halt einfach irgendwie im Grunde geplatzt.
Mhm. Ja.
Mhm. Wie so eine Eierschale geplatzt.
Das ist nämlich ganz toll, dass wir mehrere Restauratoren haben, die uns beratend zur Seite stehen, weil wir natürlich viele Dinge nicht ganz so gut einschätzen können wie die Restauratoren und manchmal wirklich großer Interpretationsbedarf ist bei einigen Kunstwerken, weil nicht immer ist der Augenschein der tatsächliche Zustand. Es ist nicht ganz klar, ob es wirklich ein richtig größerer Schaden gewesen ist, der dann eben natürlich auch zur Wertminderung beitragen würde. Wir wollen die Dinge ja auch richtig schätzen und wir müssen es ja auch gegenüber den Interessenten auch richtig kommunizieren.
Jetzt sind wir gleich in der Dienstagsrunde. Dienstags treffen sich einmal alle Mitarbeiter des Hauses aus den verschiedensten Abteilungen und wir bringen uns auf den Stand, was gerade wichtige Themen sind, wichtige Bilder, die ins Haus gekommen sind.
Um Punkt 12 Uhr mittags versammeln sich ungefähr 20 der insgesamt rund 55 Mitarbeiter auf der Arbeitsetage.
Herzlich willkommen zur Dienstagsrunde. Wir sind ja jetzt endlich wieder in der Phase, wo hier schöne neue Kunstwerke eintreffen und zu sehen sind. Und Herr Markus Krause erzählt uns vielleicht kurz was über dieses schöne Bild, was hier auf der Staffelei steht.
Gestern ist wahnsinnig viel gekommen. Das eine ist aber da hinten. Vielleicht können wir mal ganz kurz da hingehen. Als Auktionshaus spiegeln wir ja den Markt wieder und die Bedürfnisse, die eben der Markt hat. Auf der anderen Seite versuchen wir ja auch immer ein bisschen, wir nennen das so am Kanon zu arbeiten, also das Augenmerk auf Künstler zu richten, die zu Unrecht ein bisschen in Vergessenheit geraten sind. Und hier geht es um die Künstlerin Lotte Laserstein, die erst vor 10, 15 Jahren quasi wiederentdeckt wurde.
Lotte Laserstein wurde 1898 in Ostpreußen geboren. Die Familie gehörte dem assimilierten jüdischen Bürgertum an. Sie studierte Kunstgeschichte und später als eine der ersten Frauen überhaupt an der Berliner Kunstakademie.
Die war in den 20er Jahren, in den frühen 30er Jahren hier in Berlin und war eine realistische Malerin, die teilweise so ein bisschen sich Richtung Neue Sachlichkeit bewegt hat, aber eigentlich nicht wirklich neusachlich war. Also teilweise geht es doch eher fast ins Altmeisterliche, wie sie so gemalt hat.
Die junge Malerin hatte Erfolg mit ihren Bildern. 1930 wurden sie in einer Einzelausstellung gezeigt. 1937 musste sie nach Schweden fliehen, wo sie sich vorwiegend mit Auftragsporträts über Wasser hielt, die Experten zufolge nie wieder das künstlerische Niveau ihrer Berliner Zeit erreichten. Lotte Laserstein starb 1993 in Schweden.
Und vor 15 Jahren oder sowas hat die Nationalgalerie ein riesiges Gemälde erworben, für viel Geld. Das war sozusagen der Startschuss.
2010 war das. Das Bild heißt »Abend über Potsdam« und ist von 1930. Es zeigt eine Tischgesellschaft an einer Tafel und erinnert ein bisschen an das letzte Abendmahl. Ein Abgesang auf die Weimarer Republik.
Und wir haben in den letzten 10 Jahren auch immer wieder wirklich tolle Bilder von ihr gehabt. Und zum Teil wirklich zu sehr erstaunlichen Preisen. Also so haben wir zum Beispiel, da werden sich viele von euch daran erinnern, diesen Rückenakt vor einigen Jahren gehabt. War 40.000 geschätzt, wunderschön. Die sind für 280.000 Euro verkauft worden.
Das Gemälde, das jetzt zum Verkauf steht, heißt Dame mit roter Baskenmütze und ist um 1931 entstanden.
Und ich finde es auch deswegen so toll, dass wir das jetzt haben, all dieweil das Städel in Frankfurt letztes Jahr dieses Gemälde erworben hat. Junge Russin mit Puderdose. Und dieses Bild war ein Gemälde, mit dem sich Lotte Laserstein 1928 bei einem Wettbewerb beworben hat um das schönste Frauenbildnis in Deutschland.
Das Modell für das Bild »Russisches Mädchen mit Puderdose« war nicht wie so oft Lotte Lasersteins Geliebte und Partnerin Traute Rose, sondern eine Unbekannte. so wie auf dem Bild, das Griesebach jetzt im Angebot hat.
Ich glaube, zwar ist der Scheitel andersrum, dass das eigentlich dasselbe Modell ist.
Ja, und dieses Frühjahr haben wir einen gewissen Wettstreit, Herr Krause und ich. Wir wollen alle Modelle der Frauenbildnisse, die wir verkaufen, identifizieren.
Okay, ist doch herrlich, ne? Das ist sozusagen das Investigative unseres Berufs.
Florian Elis schreibt im Katalog über das Top-Los der kommenden Frühjahrsauktion das Gemälde Die Ägypterin von Max Beckmann. Nah verwandt scheinen die Züge seines Bildnisses denen von Nimet Eloui Bey, einer legendären ägyptischen Schönheit. Die vermögende Witwe war eine schillernde Figur der internationalen High Society und wurde in Paris ein begehrtes Fotomodell des Surrealisten. Zudem war sie die geliebte Man Rays und eng verbunden mit Charlie Chaplin. Ihre Gesichtsform und ihre lange, schlanke Nase sind so auffallend nahe an dem Gesicht von Beckmanns Dargestellter, dass seine Assoziation an sie tatsächlich möglich erscheint.
Mein Ehrgeiz geht dahin, einem Bild eine Geschichte zu geben. Das ist für mich wichtig, auch wenn es noch so unscheinbar ist, das Bild. Bei den teuren Bildern Beckmann und so, da gibt es Werkverzeichnisse oder kann man Experten fragen. Das ist relativ einfach. Aber so diese kleinen Bildchen, ich mache das jetzt 23 Jahre, ist auch schon eine gewisse Zeit, habe doch bestimmt einige tausend Bilder von den Rückseiten gesehen. Und die Rückseiten sind ja im Kunsthandel oft viel spannender als die Vorderseiten.
Stefan Pux untersucht die Rückseiten vor allem auf Stempel, Aufkleber und handschriftliche Notizen.
Ich habe kein Bild von Beltracchi auf dem Tisch gehabt, aber der Fehler, den er gemacht hat, hätte ich an den Rückseiten erkannt.
Der Kunstfälscher Wolfgang Beltracchi ist die Hauptfigur im größten Kunstfälscherskandal der Nachkriegszeit. Über Jahrzehnte hinweg fälschte er bekannte Werke von über 50 Künstlern, zumeist der klassischen Moderne. Überführt wurde er 2011, weil in einem der von ihm gefälschten Werke, Rotes Bild mit Pferden von Heinrich Campendonk, modernes Titanweiß nachgewiesen wurde, das es zur tatsächlichen Entstehungszeit des Bildes noch gar nicht gab.
Er hat zu viele Kunsthandelsetiketten draufgeklebt. Also die Kunsthändler gibt es kaum im Bild. Es gibt ganz wenige Porträts von Kunsthändlern. Und er hat dann ein Etikett gemacht, wo Flechtheim abgebildet ist. Das ist totaler Schwachsinn. Und dann daneben dann noch Emil Richter in Dresden. Auch eine berühmte Kunsthandlung, wo die erste Brückausstellung war. Und dann hat er noch ein drittes Etikett. Und das ist dann too much. Da stimmt irgendwas nicht.
Im Moment untersucht der Experte mit einer UV-Lampe eine Zeichnung aus dem 19. Jahrhundert.
Für die Retuschen haben wir unser UV-Gerät. Wenn man das anmacht, dann reflektiert der Firnis und man sieht alles, was später aufgetragen ist, als dunklere Partien. Also alles, was dunkler ist, da ist kein Firnis drauf. Und das ist für eine Signatur immer gut, wenn man sie nicht sieht. Wenn man sie unter UV sehen würde, dann ist sie später aufgetragen und das heißt, sie ist nicht authentisch.
Stefan Pux ist Kunsthistoriker und arbeitet seit 23 Jahren bei Griesebach. Die Fragen, die er sich bei jedem Bild stellt, sind: Ist es echt? Und ist die Provenienz unproblematisch?
Hier in diesem Fall wurde das als eine Federzeichnung eingeliefert. Es ist sehr flau, die Signatur und die Datierung in diesem Fall, oder hier das Monogramm, ist gar nicht mehr so richtig zu erkennen. Man weiß gar nicht, in welcher Technik ist es gemacht. Das ist immer so ein Anhaltspunkt, dass man überlegt, ist das nun Feder oder ist das Bleistift? Und das ist eben ein Druck.
Ein Druck käme natürlich nicht in die Auktion.
Und mein Ehrgeiz geht dann dahin, dass ich versuche noch rauszukriegen, woher stammt diese Reproduktion oder wo ist das Original. Aber das habe ich in diesem Fall leider nicht geschafft bisher. Ich sehe den Tisch hier immer so ein bisschen, als ob wir in der Gerichtsmedizin arbeiten würden. Hier wird seziert. Wenn man eine Leiche auf dem Tisch hat, der Kommissar sagt, der ist von oben erschossen worden, dann stellt man fest, der ist auf Augenhöhe erschossen worden oder so. Und so ist es ein bisschen auch. Ich versuche, diese toten Dinge hier irgendwie zum Leben zu bringen, mir irgendwas erzählen von ihrem Vorleben.
Ich habe das Privileg, dass Sie hier in dem Raum öfter die Highlights sich aufhalten dürfen und die werden mit jedem Tag besser.
Michaela Kapitzki ist Partnerin bei Griesebach und Expertin für moderne Kunst.
Und es gibt aber auch andere Bilder, die werden irgendwie immer langweiliger oder man nimmt sie gar nicht mehr wahr.
In Michaela Kapitzkis Büro im vierten Stock der Villa stapeln sich Kunstbände und Aktenordner an allen Wänden. In der Mitte thront eine alte Bekannte, die Ägypterin von Max Beckmann.
Und das ist ganz sicherlich hier ein Fall von jeden Tag schöner. Wann immer sie hier nicht hängt, weil sie gerade unter der UV-Lampe oder beim Restaurator betrachtet wird oder fotografiert wird, da fehlt sie einem richtig schon. Also Kunst, glaube ich, ist wirklich was, was einen tief bewegt. Dann ist es die beste Kunst.
Aber wie kommen die Auktionshäuser an solche Bilder?
Es gibt Kunden, die kommen mit ihren Schätzen hier unterm Arm an, weil sie sagen, wir sind ja zu alt am Ende unseres Lebens und unsere Kinder interessieren sich nicht dafür. Und wir möchten dann lieber vorher die Dinge regeln. Oder ich möchte meiner Enkeltochter ein Studium in England finanzieren. Oder die unterschiedlichsten Gründe. Und das macht die Sache spannend. Und dieses ausgewogene Verhältnis zwischen menschlichen Schicksalen und toller Kunst.
Die Amerikaner sagen Divorce, Debt and Death. Scheidung, Schulden, Tod. Das sind die Gründe, warum Kunst in Auktionen landet.
Es ist so, dass wir viele Sammlungen lange Jahre lang betreuen. Sie sehen hier im Regal grüne Ordner. Grün steht für Hoffnung. Und darin werden Korrespondenz und Preisrecherchen für Kunden abgelegt, die wir getätigt haben und die noch nicht zur Auktion gekommen sind. Die wir über Jahre betreuen, immer mal wieder aktualisieren, nachfragen, uns an besonders schöne Werke auch erinnern, dann wieder die Kunden ansprechen, sagen, wie sieht es denn aus mit ihrem schönen Hofer-Gemälde? Es geht uns gar nicht aus dem Sinn. Und manchmal kommt das erst nach vielen Jahren dann zum Tragen, manchmal kommt es erst in der nächsten Generation dazu.
Der Kunstmarkt lässt sich in einen Primär- und einen Sekundärmarkt einteilen. Auf dem Primärmarkt gelangen die Werke über Galerien erstmalig auf den Markt und werden direkt an den Endverbraucher verkauft. Der Sekundärmarkt basiert auf dem Wiederverkauf von Kunst durch Händler und Auktionshäuser. Im Jahr 2016 wurden, laut einer Marktanalyse der Art Basel und der UBS Bank, auf dem gesamten globalen Kunstmarkt rund 56 Milliarden Dollar umgesetzt. 81% davon in den USA, Großbritannien und in China. Der weltweite Auktionsmarkt mit Kunst und Antiquitäten kommt, laut dem Portal Statista, auf 28,5 Milliarden Dollar.
Es ist natürlich der Idealfall, wenn Sie sagen, ich habe hier einen Beckmann von 1942 und da würde doch gut noch ein frühes Bild von Beckmann und ein spätes Bild von Beckmann dazu passen. Das ist schön gedacht und auch erstrebenswert, aber oft spielt auch der Zufall mit rein oder wann sich Sammler von Bildern trennen wollen.
Griesebach macht pro Jahr einen Umsatz von rund 48 Millionen Euro. Was das Verkaufsvolumen angeht, konkurriert es mit Ketterer Kunst in München um den Titel Größtes Auktionshaus Deutschlands.
Sicherlich kann man sagen, wir haben hier ein besonders tolles Beckmann-Bild. Das wird eine großartige Auktion. Wollen Sie sich nicht auch von Ihrem Bild, über das wir letztes Jahr gesprochen haben, auch trennen? Und dann zieht sowas natürlich auch.
Die beiden weltweit führenden Auktionshäuser sind die Konkurrenten Christie's und Sotheby's. 2015 meldeten sie Umsätze, wie es sie weder in den Firmengeschichten noch in der Historie des Kunstmarktes je gegeben hatte.
Gleichzeitig wäre es auch ein Argument, wenn ein Sammler kommt mit einem Gemälde von Ernst Ludwig Ney in den späten 50er Jahren und ich habe schon drei, dass ich dann auch sagen würde, lassen Sie das jetzt mal lieber sein, die sollen sich nicht gegenseitig Konkurrenz machen, dass man dann den Sammler auch berät. Das erwarten die auch von uns, dass wir auch ehrlich sagen, das ist im Moment kein guter Zeitpunkt.
Ausschlaggebend für den Boom ist vor allem die gestiegene Nachfrage aus China.
Da gibt es schon Geschmackswandel, was man sich früher übers Vertiko gehängt hat, ist heute nicht unbedingt lofttauglich. Davon leben wir, dass diese Bewegung da natürlich reinkommt.
Herzlich willkommen. Sie werden jetzt erwartet von 250 Dänen, alle gemalt.
Christoph Müller ist Stammkunde bei Griesebach. Er ist einer der wenigen, die offen über ihre riesige Kunstsammlung sprechen. Das liegt vermutlich daran, dass Müller, Jahrgang 1938, immer wieder große Teile seiner Sammlung an Museen verschenkt hat. Ein Besuch in seiner Wohnung in Berlin-Mitte.
Sie sehen die ganze Wohnung, da gibt es keine Türen. Jedenfalls gehen sie türlos ineinander über. Und hier sind jetzt nur Dänen.
2013 schenkte Christoph Müller seine Sammlung niederländischer Malerei des 16. bis 18. Jahrhunderts dem Staatlichen Museum Schwerin.
Meistens fragen mich die Leute, ja, wieso, sie sammeln doch Niederländer. Und ich sage, ja, habe ich gesammelt, aber nachdem ich die denen geschenkt habe, habe ich mir überlegt, macht das jetzt einen Sinn, sozusagen im Schatten der Niederländer jetzt noch für mich selber oder gar eine zweite Sammlung aufzubauen? Ich habe mich entschlossen, dass ich das langweilig finde.
Christoph Müller stammt aus einer schwäbischen Verlegerfamilie. Er war von 1969 an viele Jahre lang Chefredakteur und Miteigentümer des Schwäbischen Tagblatts, einer unkonventionellen linken Lokalzeitung, auch Neckar-Pravda genannt. Seitdem er 2004 seine Anteile verkauft hat und in Rente ist, widmet er sich nur noch seiner Leidenschaft.
Die dänischen Bilder sind völlig unterbewertet auf dem europäischen Markt, zu meiner großen Freude. Und die meisten in Deutschland gekauften meiner Dänenbilder sind nicht von Griesebach, sondern von seiner Berliner Hauptkonkurrenz Bassange. Und die haben also, fast wie gesagt, eine extra Dänenabteilung gemacht, weil sie wussten, das meiste kauft Herr Müller, wer sonst? Denn die Dänen sammelt in Deutschland niemand so intensiv wie ich.
Wohn- und Esszimmer, Flur, Schlafzimmer der Dachgeschosswohnung, alles voll mit Landschaften in Öl.
In meiner Sammlung finden Sie, was Sie auch in meiner Niederländer-Sammlung finden, viele, 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 viele Schiffe, Strände, Wälder und immer einen riesigen Himmel. Ein Viertel des Bildes ist Wasser und dann kommt schon der Himmel. Die Wirklichkeit sieht, oh, zu meiner Verblüffung, aus, wie ich es schon von meinen Bildern kenne.
Auch seine umfangreiche Sammlung dänischer Malerei hat Christoph Müller gestiftet. Im Jahr 2016 war das. Diesmal dem Pommerschen Landesmuseum in Greifswald.
Das ganze 19. Jahrhundert, nicht zuletzt dank Florian Illies und Griesebach, hat ja jetzt wieder ein festes Standbein, seit er das macht. Ich sage oft, wenn ich irgendwo was sehe, das würde dem Illies gefallen. Und Herr Illies hat die bei mir auch alle angeguckt, er kommt eigentlich relativ oft. Und will sehen, was ich jetzt wieder Neues habe.
In der letzten Auktion bei Griesebach hat Christoph Müller entgegen seiner Gewohnheit ausnahmsweise nichts gekauft, sondern zwei Werke eingeliefert.
Ich dachte mir schon, warum er kommt. Er kam dann und hat gestaunt oder staunen gespielt, gesagt, die sind ja fantastisch. Und dann habe ich gesagt, ja, aber ich will doch gar keins verkaufen und Geld brauche ich auch nicht. Was ist jetzt eigentlich das Problem? Er sagte, ich hätte gern denen. Oder wenigstens ein oder zwei oder drei.
Elise bekam ein Landschaftsbild von Johann Wilhelm Zillen und ein Stillleben mit zwei Pfirsichen von Betsy Maria Petria.
Da wir uns ja irgendwie mögen und ich das auch zu schätzen weiß, wenn das Bild publiziert ist, habe ich gesagt, ja, dagegen hätte ich eigentlich nichts. Unser Deal war der, wenn Sie ein Bild einliefern, dann haben Sie erhebliche Kosten. Vor allem, wenn das Bild nicht verkauft wird. Das Auktionshaus kassiert dann, dass es das sozusagen wissenschaftlich erschlossen hat, einen Text gemacht hat, in Katalog es publiziert hat.
Jetzt sind wir beim Geschäftlichen. Ein Werk wird potenziell bedeutsamer, wenn es kunsthistorisch erfasst und publiziert ist. Das kostet Geld. Und verdienen will ein Auktionshaus ja auch noch was dabei. Das ist der Grund, warum der Käufer zusätzlich zum Verkaufspreis ein Aufgeld bezahlen muss. Bei Griesebach beträgt das Aufgeld 30% des Hammerpreises. Bei Objekten über 500.000 Euro kommen nur 25% hinzu.
Ich habe ihm dann gesagt, aber ich warne Sie. Herr Illies, beide Bilder sind von Bassange.
Das Berliner Auktionshaus Galerie Bassange hat ebenfalls eine große Abteilung mit Malerei des 19. Jahrhunderts.
Bei der letzten Auktion, die von einem halben Jahr war, jeder Kunsthändler, der sich überhaupt interessiert, kann das jetzt noch im Netz nachgucken. Und er kann auch gucken, was gekostet hat.
Christoph Müller hat das Zillen-Gemälde dort für 850 Euro ersteigert.
Er hat es angeboten für 2.000 bis 3.000. Also für ihn, der will ja auch was verdienen, war das der Mindestpreis. Unter 2.000 hätte es nicht hergegeben. Aber es wurden daraus 6.200, also Hammer, Preis. Da kommen ja dann die 30% für den Käufer dazu. Dann ist er bei 8.000 mindestens. Und was eben Gebühren noch sind. Und dann kann man das ausrechnen. Von 850 auf 6.200. Ist jetzt nicht ganz schlecht.
Hier haben wir den Kubus. Und ich hätte gern mehr als 450 Euro.
Wenn ich über meinen Beruf bei Griesebach nachdenke und wenn ich versuchen möchte, das in Begriffe zu fassen, sind das vielleicht 5 große Begriffe, die die Arbeit ausmachen. Das eine ist Leidenschaft, Diskretion, unternehmerische Professionalität, Sachkenntnis. Und dann gibt es ein Element, was von außen vielleicht nicht gesehen wird. Das ist die Psychologie. Die Psychologie spielt eine Riesenrolle, weil man in der Regel auf Menschen in besonderen Situationen trifft, sowohl wenn sie verkaufen als oder verkaufen wollen, verkaufen müssen, als auch Menschen, die kaufen wollen und manchmal sich so reinsteigern, dass sie das Gefühl haben, kaufen zu müssen. Man ist sozusagen die ganze Zeit in so einem psychologischen Spiel.
Warum neigen Menschen dazu, auf Auktionen besonders viel Geld auszugeben? Liegt es an der Freude am Gewinnen? Am Vergnügen, die Konkurrenten auszustechen?
Die für uns schönsten Situationen sind Menschen, die viel mehr Geld ausgeben, als sie ausgeben wollten, weil sie eben wirklich plötzlich spüren, sie müssen dieses Bild haben und sich dann zu was hinreißen lassen, was sie in einem nüchternen Zustand nie getan hätten.
Ein Team von Neurologen und Wirtschaftswissenschaftlern der New York University kam zu folgender Erklärung. Wer überboten wird, sorgt sich um sein Prestige und legt nach und nochmal und nochmal. Ob der Preis rational begründbar ist, ist anscheinend irgendwann egal. Es geht darum, der unterschwelligen Angst, sein Ansehen zu verlieren, etwas entgegenzusetzen.
Das ist die größte und schwierigste Frage, wie sich der Wert aus Kunst zusammensetzt. Das ist eine unauflösliche Mischung aus rationalen und irrationalen Gründen. Aber man sollte nie versuchen, das auflösen zu können. Im Materialwert liegt es eigentlich fast immer bei 1, 2, 3, 5 Euro. Das ist sozusagen ein komplett immaterialer Wert. Das ist was Wunderschönes.
Die Ägypterin von Beckmann. Sie wurde auf 1,5 bis 2 Millionen Euro geschätzt.
Es gibt Parameter für Qualität, die sich leichter in Worte fassen lässt, wenn die Kunst länger zurückliegt. Da hat man offenbar einen besseren Überblick. Es gibt dann faszinierenderweise ein fast subkutanes Wissen über den inneren Wert eines Bildes. Wenn meine Kollegen ein bedeutendes Bild jetzt in diesem Frühjahr von Max Beckmann anbieten dürfen, dann sind sich die Experten in sehr kurzer Zeit darüber einig, wie viel so etwas geschätzt werden kann.
Es gilt, die Spreu vom Weizen zu trennen. Denn die Experten bekommen von Opas Ölschinken bis zu Flohmarkt-Tinnef so ziemlich alles angeboten, was mal an einer Wand hing.
Wenn Menschen zu uns kommen und sagen, sie haben den großen Menzel oder den großen Caspar David Friedrich, der seit Jahrzehnten in der Familie ist und jetzt wollen sie sich doch trennen und von dem Geld etwas Sinnvolles tun. Und dann schauen wir es uns an und schauen es uns ganz genau an und schauen es nochmal mit der Lupe an und sehen, es ist leider ein Lichtdruck von 1920. Und der Wert liegt etwa bei 1 Euro. Das sind ganz schwere Momente. Das sieht man wirklich, wie Träume, Illusionen so in sich zusammenrieseln.
700 Euro sind gefragt, sind im Netz. 700 im Netz, 700 im Netz. Zum Ersten.
Man muss überall seine Antennen haben, im Internet. Und das sind manchmal 2 Bieter. In die Kamera schauen, in den Saal schauen, zu den Helfern schauen, die uns die Bieter zeigen, die sehr verdeckt hinter dem letzten Pfeiler noch ein Gebot abgeben. Und das ist irrsinnig schwer, dieses Fokussieren vom Buch, von den schriftlichen Geboten in den Saal zum Monitor. Es ist ein ewiges Hin und Her.
Stefan Körner ist bei Griesebach zuständig für die Abteilung Orangerie. Er wählt dafür, parallel zu den Schwerpunkten der anderen Abteilungen, passende Objekte aus. Außerdem ist er Auktionator für die Auktion Third Floor mit günstigeren Losen, die ein jüngeres Publikum anzieht.
Ist alles richtig gemacht? Haben alle Leute den Platz behalten? War es unruhig? War es laut? Sind viele Lose durchgefallen? Aber das hatte einen guten Flow und der Saal ist sitzen geblieben und nicht rausgerannt, dass man zum Schluss mit dem letzten Los da sitzt und alle traurig schauen.
Die großen Auktionen in New York, London oder Hongkong sind schon lange keine schlichten Verkaufsveranstaltungen mehr, sondern glamouröse Show-Events, die mit modernen Marketingmethoden beworben und choreografiert werden.
Die Richtung auch immer stärker, auch eine für das Publikum interessante Sache zu bieten. Es ist der Flow im Raum ganz wichtig, damit sich alle wohlfühlen und mit einem freudigen Kaufereignis aus dem Saal gehen. Man ist eher wie ein Sänger, man muss immer wieder schauen, dass das richtige Lied an der richtigen Stelle kommt, damit die Stimmung hält und damit der Spannungsbogen auch funktioniert.
3200 zum ersten, zweiten und...
Eine weitere Faustregel lautet, die besten Preise werden in der Mitte erreicht. Am Anfang warten die Bieter noch ab, am Ende sind sie müde.
Man hat besondere Tricks oder besondere No-Gos, dass man zum Beispiel dem Internet nicht entgegenfliegt und dann eine Art Schwimmhaltung hat und damit sein Gesicht verdeckt. Also gibt es viele Dinge zu beachten, denn es muss ja auch schön anzuschauen sein.
1200 Euro sind gefragt, 1200 Euro sind gefragt, 1200 Euro, Vorsicht Kunst.
Bei der großen Auktion von Kunst aus dem 19. Jahrhundert geht es gediegener zu. Renate Henning ist mit ihrem Mann und den Kindern gekommen. Ihr Menzelbild ist Los Nummer 208. Zeit, Abschied zu nehmen von einem Kunstwerk, das über drei Generationen hinweg im Besitz ihrer Familie war. Jetzt ist die Frage, mit wie viel Geld wird die Familie am Ende wohl nach Hause gehen?
Danach gibt es den schönen Moment, dass man oft vielen Menschen mitteilen kann, dass ihr Bild viel teurer geworden ist, als sie es dachten.
Der Auktionssaal ist bis auf den letzten Platz besetzt. Rechts und links an den Seiten sitzen die Mitarbeiter aufgereiht und nehmen die telefonischen Gebote an. Auf Bildschirmen sind außerdem die online abgegebenen Gebote zu sehen. Stichwort Diskretion. Das Menzelbild geht an einen anonymen Bieter für 85.000 Euro. Deutlich über dem Schätzwert, der ja bei maximal 60.000 lag.
Naja, dadurch, dass ich mich jetzt beschäftigt habe, tut es mir schon fast wieder leid. Es geht zum Erbe und dann gucken wir mal.
Um unsere 50, 60 Millionen Jahresumsatz zusammen zu bekommen, dafür muss man sehr viel arbeiten, dass man diese Bilder bekommt.
Um außerhalb der Auktionen im Frühjahr und im Herbst im Gespräch zu bleiben, finden in dem Saal, der sonst monatelang leer stünde, regelmäßig Ausstellungen statt.
Ich versuche Ihnen.
Florian Illis begrüßt die Gäste zur Vernissage der Ausstellung Neue Malerei des Konzeptkünstlers Christian Jankowski.
Dass das im höchsten Maße verwirrend ist.
Der Auktionssaal ist proppevoll. Das Publikum ist viel jünger als bei den Auktionen und viel hipper. Typisches Szenepublikum. Dazwischen einige distinguierte ältere Herren und Damen, die klassischen Griesebach-Kunden.
Herzlich willkommen in der zeitgenössischen Kunst.
Zeitgenössische Kunst ist ein Statussymbol. Sie ist cool und sie ist teuer. Um mithalten zu können mit dem weltweiten Boom, verkauft jetzt auch Griesebach zeitgenössische Kunst. So wie viele andere Auktionshäuser auch. Sehr zum Missfallen der Galerien, denn schließlich haben weder sie noch die Künstler etwas davon, wenn ihre Werke auf dem Sekundärmarkt weiterverkauft werden.
Die erste Frage ist natürlich erstmal, wenn man hier reinkommt, was ist hier überhaupt los?
Zu sehen sind schräge Neuinterpretationen der Kunstwerke. Männer mit modernen Bürstenhaarschnitten und Piercings, die Rembrandts Anatomiestunde des Dr. Tulp nachstellen. Frauen, die sich für Manets Frühstück im Grünen nackig machen.
Neue Malerei, aber Christian Jankowski kann überhaupt nicht malen.
Der Künstler hat für seine Ausstellung Fotos aus dem Internet, auf denen Menschen Ikonen der Kunstgeschichte nachstellen, sogenannte Tableaux vivants, von Kopisten in China abmalen lassen.
Was wir hier also sehen, ist etwas, an das wir uns erst gewöhnen müssen. Das sind Unikate made in China.
Oben arbeiten die Experten daran, Fälschungen zu identifizieren. Genau. Unten erhebt ein Konzeptkünstler Kopien zur Kunst. Beides unter ein und demselben Dach und selbstverständlich käuflich zu erwerben. Die Kunst. Sie ist die große Liebe und ein noch größeres Geschäft. Sie ist Spiel und Spiegel, Lebensinhalt, Ware, Raumdekoration.
Ich schlage zu.
Die Jagd nach neuer Ware, sie ist nie zu Ende.
Zum ersten, zweiten und zum...
Das große Los. Die Jagd der Auktionshäuser nach kostbarer Ware. Feature von Jenny Hoch. Erzählerin Katharina Schmalenberg. Ton und Technik Wolfgang Rixius und Oliver Dannert. Regie Friederike Wigger. Redaktion Tina Klopp. Produktion Deutschlandfunk 2018.